Nachrichten von Radio Dreieckland.
Ja, schönen guten Abend, liebe Hörerinnen und Hörer. Ich begrüße euch heute zu unserem 1. Mai-Info. Es ist der 1. Mai 1990 und eine Stunde lang haben wir eine Infosendung vorbereitet, die schwerpunktmäßig sich beschäftigen wird mit dem Thema 1. Mai. Ich werde euch jetzt mal die Themen vorstellen, die wir vorbereitet haben. Gestern Nacht und heute gab es mehrere Demonstrationen und eventuell auch eine Platzbesetzung. Davon wollen wir euch berichten. Wir erwarten gleich nach dieser Ansage am Anfang der Sendung einen Telefonanruf aus dem elsässischen Markholzheim. Dort haben verschiedene Umweltschutzgruppen, das Öko-Institut, die südbadischen Bürgerinitiativen gegen Atomenergie und so weiter aufgerufen, eine Platzbegehung, eventuell auch eine Platzbesetzung zu machen. Und zwar soll in Markholzheim eine Zitronensäurefabrik neu gebaut werden. Und zu diesem, was da heute in Markholzheim heute Nachmittag stattgefunden hat, erwarten wir eben den Telefonanruf als unseren ersten Beitrag. Unser zweiter Beitrag beschäftigt sich mit der Walpurgisnacht, die gestern Abend stattgefunden hat und wo viele Frauen in Freiburg auf der Straße waren. Dazu hat uns eine der Teilnehmerinnen einen Beitrag gemacht und den möchten wir heute gerne bringen. Dann kommt unser Hauptschwerpunkt des heutigen Tages. Ich habe es schon gesagt, es ist der 1. Mai. Wir haben heute in Freiburg gleich zwei Demonstrationen gehabt. Eine, die offiziell vom DGB angeführt worden ist, eine andere von dem antifaschistischen Aktionsbündnis. Und ich habe mich heute im Laufe des Tages bemüht, bei beiden immer anwesend zu sein und ein Stück mitzukriegen von dem, was dort gefordert wurde und wie der 1. Mai dort jeweils begangen wurde. Dazu unser Hauptbeitrag. Ja. Dann beginnt Radio Dreieckland im Monat Mai einen Aktionsmonat unter dem Motto Radio Dreieckland besucht den Freiburger Stadtteil Weingarten. Und zu diesen geplanten Aktionen, was da zu erwarten ist im dem kommenden Monat, dazu unser nächster Beitrag. Und am Schluss dann noch ein aktueller Bericht über den zurzeit stattfindenden Taxifahrer- und Taxifahrerinnenstreik in Freiburg. Wir berichteten ja jetzt in den vergangenen Tagen schon öfters darüber, dass die Taxifahrer und Fahrerinnen der Firma Kern in den Ausstand getreten sind. Heute ist der zweite Streiktag und wir erwarten Besuch am Ende der Sendung im Studio, der uns genaueres berichten kann über den weiteren Verlauf und vielleicht auch schon erste Reaktionen seitens des Unternehmens Taxi Kern auf die Forderungen der Taxifahrer. Soweit unser Programm und am Anfang werden wir euch jetzt ein bisschen Musik spielen, weil wir hoffen, dass unser Telefonanrufer aus dem Elsass uns sich bald melden wird. Da fällt mir gerade noch ein, apropos Telefon, hier könnt ihr uns natürlich auch erreichen, wenn ihr euch einmischen möchtet, wenn ihr Kritik oder auch Ergänzungen zu unseren Beiträgen habt. Ihr könnt uns erreichen, telefonisch unter der Freiburger Vorwahl und dann 31028. Und jetzt ein altes Arbeiterlied, die Arbeitsmänner.
...1934, Einheitsfrontlied. Weil der Mensch ein Mensch ist, drum braucht er was zum Essen, bitte sehr. Es macht ihn ein Geschwätz nicht satt, das schafft kein Essen her.
Drum links, zwei, drei, drum links, zwei, drei, wo dein Platz gelassen. Und weil der Mensch ein Mensch ist,
drum hat der Stiefel im Gesicht nicht gern. Er will unter sich keinen Sklaven sehen und über sich keinen Herrn.
Drum links, zwei, drei, drum links, zwei, drei, und ein Klaps gelassen ist, weil ich ein in die Arbeit einreißt und weil du auch ein Arbeiter bist.
Weil der Prolet ein Prolet ist, drum wird ihn kein anderer befreien. Es kann die Befreiung der Arbeiter nur das Werk der Arbeiter sein.
Drum links, zwei, drei, drum links, zwei, drei, und ein Platz.
Ja, das waren natürlich nicht die Arbeitsmänner, das war das Einheitsfrontlied. Leider war das ein bisschen falsch beschriftet bei uns auf der Kassette. Aber ich denke, ihr als kundige Hörer und Hörerin habt es natürlich sofort gemerkt. Leider auch ist es so, dass unser Anrufer aus Markolzheim sich bisher bei uns noch nicht gemeldet hat. Wir hoffen, dass das dann in nächster Zeit passiert und fangen jetzt mal an mit unserem Beitrag zu der ersten Demonstration, also zeitlich ersten Demonstration, jetzt rund um den 1. Mai, traditionell immer Walpurgisnacht am Abend vor dem 1. Mai. Dreigland. Ja, wunderbar. Also, ja, prima. Liebe Hörerinnen und Hörer, ja, nochmal zurück. Das ist so, wenn man live im Studio sitzt. Jetzt haben wir noch nicht richtig angefangen gehabt mit dem Walpurgisnacht-Beitrag und schon hat sich unser Anrufer gemeldet. Deswegen haben wir den jetzt nochmal schnell gestoppt, um jetzt doch als erstes den Beitrag zu bringen zu Markolzheim. Holger, kannst du mich hören?
Das ist schlecht, aber es geht.
Ja, einen Moment, gleich kannst du mich besser hören. Ja, um was geht es in Markolzheim? Unter der Überschrift "Rettet die letzten Rheinauer Wälder, keine Säurefabrik beim Markolzheimer Biberwald" findet heute ein Treffen im elsässischen Markolzheim statt von elsässischen und badischen Umweltschützer und Schützerinnen. Ort des Treffens ist das Gelände, auf dem die österreichische Firma Jungbunzlauer eine große Zitronensäurefabrik errichten möchte. Durch diese weitere Industrialisierung entlang der Rheinschiene wäre einer der letzten naturnahen Rheinauer Wälder im Elsass betroffen. Ein Wald, in dem sich eines der letzten großen Bibervorkommen am Oberrhein befindet. Angesichts der Tatsache, dass von ursprünglich 22.000 Hektar Ried im Elsass heute nur noch knapp 4.000 Hektar bestehen und angesichts der erfolgten Dezimierung der Rheinaue in Baden, müssen die letzten Naturreste unserer gemeinsamen Heimat kompromisslos verteidigt werden, sagen die Veranstalter in einem Aufruf zur heutigen Veranstaltung. Jetzt ist der Holger am Telefon, der heute Nachmittag in Markolzheim war. Holger, erzähl uns doch mal einfach, was war denn los?
Ja, zuallererst würde ich dich. Hallo?
Ja?
Zuallererst würde ich dich bitten, das Telefon an dein Ohr zu machen und direkt in die Muschel rein zu sprechen. Weil ich höre dich kaum, ich habe wohl die Einleitung nicht mitbekommen. Ich bin gerade hier in einer Kneipe in Saschbach.
Ja.
Die ist etwas laut.
Ja, ich habe zur Einleitung gesagt, um was es geht, um diese Zitronensäurefabrik und möchte jetzt von dir einfach hören, wie war es denn heute Nachmittag da draußen?
Zum einen war wahrscheinlich durch dieses sonnige Wetter heute, durch dieses Warmwetter relativ viele Leute da, was erstaunlich war für viele Leute, die schon lange in diesem Anti-AKW-Widerstand sind und hier im Dreieckland diese Umweltpolitik betreiben. Erstaunlich war einfach, dass sehr viele Elsässer da sind, was natürlich klar ist, weil es im Elsass ist, aber die haben ganz gut mobilisiert. Es waren ein paar Leute aus Freiburg da und aus Lahr auch noch oder aus dieser Umgebung hier um Saarschbach, Wiel, Weißweil rum. Alles in allem circa 1000 Leute, vielleicht ein bisschen mehr. Das Programm hat umfasst mehrere Redner zu dem Thema Rheinaue-Wald und Zitronensäurefabrik. Da war zum einen Vertreter vom Landesnaturschutzverband Baden-Württemberg, von der Aktionsgemeinschaft Natur- und Umweltschutz hier aus Emmendingen, Arbeitskreis Emmendingen. Zum anderen mehrere Vertreter von französischer Umweltgruppe, die sich alle Präsident nannte. Die mit Redebeiträge habe ich leider nicht verfolgen können, weil sie hauptsächlich in Französisch stattgefunden haben. Und ich konnte in der Eile keinen Übersetzer finden, der mir das alles übersetzen konnte. Geredet hat der Axel Mayer von der Bürgerinitiative Riegel und eine Frau, die aus Brasilien kommt und über die Abholzung der dortigen Urwälder berichtet hat. Als Hauptforderung bestand natürlich, diese Zitronensäurefabrik nicht in den Rheinauewald bei Markolsheim zu bauen, wie die Traudl vorhin erwähnt hat, weil es eines der letzten Teile ist, die noch wirklich schöne Rheinauewald sind, hier am Oberrhein. Das andere war von der Bürgerinitiative Riegel oder von der badisch-elsässischen Bürgerinitiative, war die Idee genannt, dass zum Beispiel da ja nicht, man kann, ist sehr unstritten, wie giftig oder wie viel Dreck Zitronensäurefabriken bringen. Viele sagen, oder was seit neuestem eigentlich bekannt ist, oder was, dass sie nicht sehr umweltbelastend sind, also kaum vergleichbar mit diesem Bleiwerk, was in Markolsheim geplant war, oder mit Atomkraftwerke oder mit irgendwelche andere Chemieunternehmen, wie es zum Beispiel bei Basel sind. Und was andere, was noch dazu kommt zu diesem Ganzen, man weiß mittlerweile, dass diese Zitronensäure als Ersatz für Phosphate verwendet werden kann in Waschmitteln. Das macht diese Argumentation über den Umweltschutz natürlich etwas schwieriger, wenn es nicht um den Rheinauewald ging. Und da war so ein Ansatz vom Axel Mayer zum Beispiel, man sollte doch entweder diese alte Phosphatfabrik abreißen und dort eine Zitronensäurefabrik hinbauen, wo es ökologisch nicht so ökologisch verträglicher ist. Oder einfach hier im Elsass, wenn man so eine Zitronensäurefabrik bauen sollte, dann sich Standorte aussuchen, wo alte Fabriken sind, die man nur abreißen muss oder auf Plätze stellen, Entschuldigung, die ökologisch nicht mehr sehr wertvoll sind.
Mhm. Es war ja auch mal angekündigt, so vage, dass eine Platzbesetzung stattfinden sollte. War das jetzt nun heute nur eine Kundgebung oder sind da auch Leute gewesen, die entschlossen waren, auf dem Platz zu bleiben, um so das zu verhindern?
Das war eigentlich nur eher eine Kundgebung. Die Redebeiträge gingen ziemlich lang. Es waren auch Leute vom Europaparlament dort. Der Wilfried Hellkämper, der Vizepräsident vom Europaparlament, hat gesprochen. Und es ging erstmal hauptsächlich um diese Redebeiträge. Das waren bestimmt 6 bis 10 Redebeiträge. Genau weiß ich das nicht mehr jetzt, wie viel. Und hinterher ist jetzt ein Kulturprogramm mit sehr viele bekannte Leute aus dem Elsass, mit François Brümpel und mit dem René Egles. Und ich habe Leute gesehen von Volk de la Rue Dentelle, also so einer Folkgruppe, elsässische Folkloregruppe. Ich denke, das Kulturprogramm wird etwa so bis in die Abendstunde gehen, vielleicht bis 10, wie es geplant war. Ich denke eher nicht, weil jetzt zum Schluss hat sich das dann doch etwas mehr verlaufen.
Wie wird es denn weitergehen? Also wie sind denn die nächsten geplanten Schritte jetzt seitens der Bürgerinitiativen?
Die nächsten taktischen Schritte wurde hier nicht erwähnt in diese Redebeiträge, kam erstmal nichts dabei rüber. Kann ich leider nichts dazu sagen. Ich denke, da müssen wir nochmal genauer recherchieren, auch bei diesen Verantwortlichen, die diese Redebeiträge gemacht haben, oder bei dieser einzelnen Bürgerinitiative und Umweltschutzgruppe, um da Näheres rauszubekommen.
Ja, du, dann danke ich dir mal recht herzlich für deinen Anruf und sag erstmal Tschüss.
Ja, Tschüss.
Ich wollte noch was nachtragen zu dem Problem Zitronensäurefabrik, weil Holger ja in seinem Redebeitrag auch erwähnt hat, dass diese Zitronensäurefabrik nicht stark umweltbelastend sei. Es ist allerdings so, dass ein Wahnsinnsverbrauch von Weizen vorgesehen ist von dieser Fabrik. Und zwar soll in der ersten Ausbaustufe in den Jahren 1990 bis 1993 allein eine Verarbeitung von circa 280.000 Tonnen vorzugsweise französischem Weizen jährlich dort stattfinden, wobei dann eben Glucose, Sirup, Futtermittel, Weizen, Vitalkleber und Zitronensäure als erstrebtes Endprodukt dabei herausschauen. Und ich denke, auch dieser Umstand müsste mal näher beleuchtet werden in Anbetracht des Hungers in der Welt, vor allem im Trikon, ob sowas überhaupt zu vertreten ist, aus so viel Essen sozusagen, wo Menschen sich davon ernähren könnten, so massiv das nur als Umwandlungsprodukt zu benutzen. Ja, und jetzt gehen wir gleich über in den Beitrag, der sich mit der Walpurgisnacht gestern Abend beschäftigt.
Gestern, Montag, den 30. April um 21 Uhr am Bertholdsbrunnen. Walburgisnacht in Freiburg. Circa 300 Frauen holten sich gestern Abend für 2 Stunden lang die Nacht zurück. Unter dem Motto: keine Diskussionen, keine Illusionen, Frauen, schlag zurück, demonstrierten in der Walburgisnacht Frauen gegen den alltäglichen Sexismus, gegen Vergewaltigung, gegen Anmache, gegen Staat und Kapital, gegen nationale und internationale Frauenunterdrückung. Die Demo gestern begann am Bertholdsbrunnen mit einem kurzen Redebeitrag.
Während heute Abend viele Bürgerinnen neben Gatten, auf welchen Gründen auch immer, in den Mai tanzen, haben wir Besseres zu tun. Denn heute, und nicht nur heute, ist die Nacht der Frauen. Unsere Nacht, Walpurgisnacht. Anstatt uns von irgendwelchen Männern beim Tanzen und anderen Gelegenheiten auf die Füße treten zu lassen, wollen wir ihnen lieber ans Schienbein treten. Oder genauer gesagt, eine bunte, laute, mächtige Walpurgis-Demo veranstalten. Dass dies eine reine Lesben- und Frauendemo ist, versteht sich eigentlich von selbst. Leider haben aber unsere Erfahrungen aus den letzten Jahren und Jahrhunderten gezeigt, dass Männer immer wieder versuchen, alles zu vernichten, bei dem sie nicht die Hauptrolle und Kontrolle haben. Angefangen vom einfachen Verbot bis hin zur Verbrennung, Vergewaltigung und Kriminalisierung von selbstbestimmten Frauenleben. Aber wir lassen uns nicht verbieten, verschweigen und vernichten. Keine Diskussionen. Schluss mit Illusionen. Frauen, schlag zurück.
Und es gab genug Gründe, zurückzuschlagen. Aufdringliche Passanten glaubten, den Demozug begleiten zu müssen. Macker grinsten dümmlich und arrogant. Und die grünen Männer zur rechten und linken Seite machen sowieso aggressiv. Ein Ein weiterer Redebeitrag beschäftigte sich damit, dass dies wohl die letzte Walburgisnacht sein wird, die wir in der BRD feiern werden.
Denn voraussichtlich wird schon nächstes Jahr um die gleiche Zeit werden wir in Großdeutschland leben. Die Ängste, die diese sogenannte Wiedervereinigung bei vielen von uns auslösen, sind logischerweise stark an das Dritte Reich geknüpft, in dessen zumindest geografischen Lage wir bald wieder sein werden. Drüben wie drüben sind es die Männer, die am langen Hebel sitzen und über das Sein oder Nichtsein von Projekten, aber auch über das selbstbestimmte Leben von Frauen und ganz besonders von Lesben zu entscheiden haben. Es sind Männer, die sich einen Dreck um das Leben von Frauen und Lesben scheren, sondern nur an der Haltung und an dem Ausbau ihrer Macht interessiert sind. Und wenn mal nichts anderes, geht es bei dieser Wiedervereinigung um die Ausdehnung ihrer Macht, hier und im Trikont und international, natürlich auf dem Leben, auf dem Rücken der Frauen und Lesben. Wir werden nicht gefragt, aber unsere Antwort sollen sie trotzdem haben. Sie reden von sich öffnen, vorstoßen, vereinigen. Wir sagen Nein zu dieser vaterländischen Wiedervergewaltigung.
Aber ob Wiedervereinigung oder nicht, die Parole bleibt.
Oh, die internationale Frauenrandale! Oh, die internationale Frauenrandale! Oh, die internationale Frauenrandale!
Der 1. Mai 1990, heute in Freiburg. Heute Morgen versammelten sich alle, die aus diesem Anlass auf die Straße bzw. in den Seepark im Freiburger Westen gehen wollten, wo der Deutsche Gewerkschaftsbund, DGB, den Kampftag der Arbeiterklasse feiern wollte. Circa um 9:45 Uhr standen am Park & Ride, Parkplatz an der Sundgauallee, auf den zwei gegenüberliegenden Straßenseiten zwei nicht allzu große Gruppen von Mai-Demonstranten und Mai-Demonstrantinnen. Neben dem Aufruf des DGB zur Kurzdemonstration und anschließenden Feier im Seepark am Flückinger See hatte auch die antifaschistische Aktion zum Demonstrieren aufgerufen. Für einen starken antifaschistischen Block, so hieß es in ihrem Flugblatt.
Kein Fußball den Faschisten, da meinen wir auch kein Frühlingsspaziergang mit den Mitmachern. Die Demonstration gegen Großdeutschland und Viertes Reich, gegen die Kosten der Einheit, wird am Seepark vorbeiziehen in den Stühlinger mit vielen Redebeiträgen und lauten Parolen, hoffe ich mal.
Während noch am Aufstellungsort seitens der antifaschistischen Aktion Redebeiträge gehalten wurden, unter anderem zum Beispiel auch zur Lage der Kurden im türkischen Teil Kurdistans, die gegenwärtig durch massive Repressionen seitens des türkischen Staats gekennzeichnet ist, begann die offizielle DGB-Demonstration sich in Bewegung zu setzen. Offensichtlich wollte man mit der anderen Straßenseite nicht allzu viel zu tun haben. Umgekehrt verpasste aber auch der antifaschistische Block, beabsichtigt oder nicht, den Anschluss an die DGB-Demonstration, sodass hintereinander zunächst die DGB-Demonstration und ungefähr 5 bis 10 Minuten später der antifaschistische Block die Sundgauallee entlang demonstrierten. Die DGB-Demonstration bog nach wenigen 100 Metern zum Seeparkgelände ab. Der antifaschistische Block zog weiter in Richtung des Freiburger Stadtteils Stühlinger. Zumindest räumlich schien friedliche Koexistenz statt Konfrontation angesagt zu sein. Am Seeparkgelände war die Kundgebung des DGB zunächst von Historischem geprägt. DGB-Kreisvorsitzender Peter Dresen ging zuerst auf die 1. Mai-Versammlung von vor 100 Jahren in Freiburg ein, an der ca. 600 Arbeiter und Arbeiterinnen teilnahmen, denen damit
und Sie bei der Teilnahme an dieser Veranstaltung auf die berühmten schwarzen Listen gesetzt wurden. Die Tatsache, dass über 600 Arbeiter plus Polizeispitzel, denn dem verdanken wir diese Weisheit, trotzdem im Löwenkeller dabei waren, zeigt uns, dass vor 100 Jahren Männer und Frauen gab, die Mut und sehr viel Zivilcourage besessen haben. Ihnen gilt heute unsere volle Bewunderung, denn ohne Ihr Engagement gäbe es uns heute nicht.
Es gibt den DGB heute. Nach 100 Jahren, allerdings, die Politik, die von der Führung entfaltet wird, steht für viele nicht mehr unbedingt in Einklang mit den angesprochenen historischen Ereignissen. Zu viel Gerede von der Sozialpartnerschaft, die eine nicht existierende Gleichheit von Kapital und Arbeit suggeriert, zu viel Anpassung an die bestehende, von Kapitalgesetzen geprägte Ordnung, um nur zwei prinzipielle Kritikpunkte herauszugreifen. Heute Vormittag setzten sich Redner des antifaschistischen Blocks vor allem auch mit den vorherrschenden Tendenzen im DGB auseinander, die für eine schnelle Einheit Deutschlands eintreten. Die Gewerkschaft als Ganzes betrachtet habe sich nationalistischen Strömungen angepasst.
Nationalismus und damit die internationale Solidarität den deutschnationalen Taumel geopfert. Sie hat die patriarchale Unterdrückung in ihren eigenen Organisationen reproduziert, anstatt sie anzugreifen. Wenn wir heute den 1. Mai nicht allein den Sozialdemokraten überlassen, dann nicht aus Arbeiterromantik. Wir wollen damit an eine lange Tradition anknüpfen, aber im Bewusstsein, dass diese proletarische Tradition nicht nur niedergeschlagen wurde, sondern auch durch ihre eigenen Schwächen verloren hat. Eine dieser Schwächen ist der inkonsequente Internationalismus gewesen. Heute aber meinen die Führer der Gewerkschaften in der BRD, dass der deutsche Nationalismus nur um die, wie sie sagen, soziale Gerechtigkeit ergänzt werden muss. Sie haben überhaupt nichts verstanden, weder vom Nationalismus noch von der sozialen Gerechtigkeit. Das ist kein Wunder, sondern ihr Job. Die Gewerkschaften reihen sich bruchlos ein in die breite Front der Wiedervereiniger. Als würde durch einen erneuerten deutschen Nationalstaat irgendetwas besser. Als könnte dieses neue Deutschland friedlich sein, wo es doch um den Ausbau der wirtschaftlichen und politischen Macht geht. Als wäre die neue Führungsmacht Deutschland nicht eine Bedrohung, auch ohne Krieg.
Um die sogenannte nationale Frage, um eine Analyse der gegenwärtigen Eroberungsfeldzüge westdeutscher Unternehmen in der DDR, in Polen oder der UdSSR, aber auch um der alltäglichen Ausbeutung des Trikons, schiffte sich der DGB-Vorsitzende in seiner Rede herum. Allein dem Freiburger Oberbürgermeister Rolf Böhme, geladen vom DGB, um eine Ansprache zu halten, oblag es, zur Frage des neuen oder alten deutschen Nationalismus Stellung zu beziehen.
Dass wir auch sagen, unsere Verantwortung ist, dass wir hier nicht einem neuen Großmannsdenken verfallen, sondern dass wir die Vereinigung der beiden Teile Deutschlands in dem gemeinsamen europäischen Haus suchen, finden und dass wir dort unseren Platz finden in der Gemeinschaft der Völker und keine nationalen Alleingänge wieder versuchen, dran denken oder je machen sollten. Das heißt auch, dass alles, was geschieht im Zeichen der Einheit, dass das mit einem sozialen Unterschrift, mit dem Zeichen der sozialen des Sozialen gehen muss. Und deswegen kann es eine Einheit nur geben auf dem Hintergrund und im Zusammenhang mit einer Sozialunion. Unterschiedliche Bürger in unserem Staat sollte es nicht geben. Deswegen Sozialunion für die Menschen der DDR sollte eine Selbstverständlichkeit sein.
Für wen eine Selbstverständlichkeit? Und was bedeutet Sozialunion? Die Festschreibung bundesrepublikanischer Verhältnisse auch in der DDR? Wir Deutsche mit gemeinsamer Sozialunion? Die antifaschistische Aktion charakterisierte heute derartige Vorstellungen von einem sozialverträglichen Nationalismus als Augenwischerei.
Nationalismus war, ist und bleibt die Ideologie, mit der die realen Verhältnisse schlichtweg geleugnet werden. Wer aus dem Nationalstaat die Nation macht, wird hinter dem Staat nie die politische und ökonomische Herrschaft sehen können. Genau deshalb treffen sich dann in Zeiten des nationalen Taumels die Rechten mit den linken Parteien, das bürgerliche Parlament mit den erklärten Faschisten. Kein Wunder, diese große Koalition ist sich darin einig, die Grundlagen dieses Systems zu bewahren. Die aber sind die ökonomische Ausbeutung durch das Kapital, die politische Herrschaft des Staates, die sexistische Unterdrückung der Frauen. Der Nationalismus gehört zu diesen Verhältnissen, weil er sie schützt, indem er sie undurchschaubar macht. Im nationalistischen Denken wird aus Kapital und Staat die Nation gemacht. Anstelle von Ausbeutung und Unterdrückung wird von nationaler Identität gefaselt. Genau deshalb ist der Nationalismus für so viele Menschen überzeugend. Wer es schafft, sich als Deutschen zu sehen, sieht sich selbst nicht mehr als das winzige und ohnmächtige Rädchen in einem unverstandenen System. Nationalismus ist ein Grundelement dieser menschenverachtenden Realität. Die Pläne der Herrschenden erscheinen als die Wünsche des Volkes. Der Nationalismus bleibt in der Zeit der Wiedervereinigung, was er immer war. Die Ideologie der Herrschaft, mit der der Blick auf die Ursachen dieser menschenverachtenden Realität verstellt wird. Der deutschnationale Konsens, der weit in sogenannte linke Lager hineinreicht, schlägt Brücken, wo Barrikaden angesagt wären. Deshalb sagen wir, nie wieder Deutschland.
Das zuletzt Gehörte war ein kleiner Eindruck der Stimmung und der Stimmen, die innerhalb des antifaschistischen Blocks herrschte. Sie unterschieden sich auch musikalisch, wie ich euch nachher noch zeigen werde, von dem DGB. Die Forderungen des antifaschistischen Blocks streng internationalistisch für die internationale Solidarität, für die Befreiung von Zwang zur Arbeit, für den Sturz von Patriarchat und Kapital. Die Konfrontation und auch eine Auseinandersetzung mit diesen Forderungen hat am Seepark gefehlt. Der Rückblick auf das, was die Gewerkschaften in den letzten 100 Jahren geleistet haben, in der Rede des DGB-Vorsitzenden Peter Dresen, ließ diese Auseinandersetzungen außen vor. Er konnte es auch.
Der Kampf um mehr Arbeitnehmerrechte, Kampf um politische Gleichberechtigung zwischen Arbeit und Kapital. 100 Jahre 1. Mai bedeuten für uns auch großartige Fortschritte. Der Kampf um den 8-Stunden-Tag, das Wahlrecht für die Frauen und die Gleichstellung von Mann und Frau oder die soziale Absicherung im Krankheitsfall und im Rentenalter sowie der Ausbau des Urlaubs möchte ich nur stellvertretend nennen. Aber auch, Kolleginnen und Kollegen, daran sollten wir heute am 100. Tag erinnern, Niederlagen prägten auch die letzten 100 Jahre. Es ist uns nicht gelungen, 1933 den Faschismus in diesem Lande zu verhindern. Und wir konnten auch nicht entscheidend dazu beitragen, in den 50er, 60er Jahren den Rüstungswettlauf in diesem Lande zu stoppen. Der geänderte Paragraph 116 des Arbeitsförderungsgesetzes hat leider immer noch seine Gültigkeit. Und das Gesundheitsverschiebegesetz wurde trotz unseres heftigen Widerstandes von dieser Bundesregierung verabschiedet. Sieg und Niederlagen haben uns jedoch gestärkt. Aus der Niederlage 1933 haben wir gelernt und über alle Parteigrenzen hinweg 1946-47 den Deutschen Gewerkschaftsbund gegründet. Diese Einheitsgewerkschaft ist für uns alle, die wir aktiv uns dieser Sache verschrieben haben, das Wichtigste, und wir werden es hüten wie unseren eigenen Augapfel, Kolleginnen und Kollegen. Wir lassen uns nicht auseinanderdividieren. Diejenigen, die das wollen, gefährden den sozialen Frieden. Und wir lassen uns auch im Jahr 1990 nicht mehr teilen in ausländische Arbeitnehmer, in Übersiedler, Aussiedler, Spätaussiedler, Männer oder Frauen Arbeitsplätze.
Ob er den Bossen, wie eben im Lied gehört, wirklich wehtut, der heutige DGB? Ein kämpferischer 1. Mai war der diesjährige sicherlich nicht. Zwar stehen momentan in den Tarifauseinandersetzungen der Druckindustrie, vor allem aber auch der Metallindustrie, Streiks an, die, falls sie wirklich durchgeführt werden, sehr harte Arbeitskämpfe werden werden. Die Unternehmer wollen gerade momentan in der Situation des nationalen Unternehmeraufbruchs keine Einschränkungen in der Produktion hinnehmen. Die gesetzlichen Möglichkeiten geben ihnen weitgehend freie Hand, ganze Belegschaften flächendeckend auszusperren. Gleichzeitig könnte in dieser Situation aber dem nationalen Taumel einige Stöße versetzt werden, wenn sich die Belegschaften in ihren Forderungen nach 35-Stunden-Woche sofort und kräftigem Lohnzuwachs durchsetzen gegen Unternehmer und Gesetze wie den § 116 Arbeitsförderungsgesetz und gegen die nationale Ideologie des Aufbaus. Für den antifaschistischen 1. Mai-Demonstrationsblock schien heute Morgen das Thema Metallarbeitskampf nicht zu existieren. Der DGB-Vorsitzende Dresen nahm aus seiner Sicht Stellung. Er sieht gegenwärtig von Unternehmerseite her massive Angriffe zum Beispiel auf das Recht
in der Betriebsräte, wenn es um die künftige Arbeitszeit geht. Verschlechterung der Arbeitsbedingungen der Schichtarbeiter. Keine bezahlten Pausen mehr. Und die Wiedereinführung der 40, ja sogar der 60-Stunden-Woche, das ist das Ziel der Arbeitgeber in dieser Tarifauseinandersetzung. Als Gegenleistung soll es dann bei 15 Monaten Laufzeit 5%, was in Wirklichkeit dann 4% sind, mehr Lohn und Gehalt geben. Diese Mogelpackung wurde von uns als ein Rückschritt in den Manchester-Liberalismus entlarvt. Ein Tarifvertrag mit diesen Forderungen zu unterschreiben, dies, Kolleginnen und Kollegen, wäre sicherlich der größte Verrat an unserer Sache.
Die bange Frage nach dem Kompromiss in der Tarifauseinandersetzung, der vielleicht bereits in den Schubladen von Unternehmern und Gewerkschaften liegt, stellte sich für manch einen trotz markiger Worte. Für die Betroffenen in den Betrieben der Metallindustrie allerdings sieht es wohl so nicht aus. Am Rand der Mai-Kundgebung sprach ich mit einem Beschäftigten eines Metallbetriebs aus der Region, der auch im gewerkschaftlichen Aktionsausschuss der IG Metall tätig ist, ein Ausschuss, der von Beschäftigtenseite her die Arbeitskämpfe vorbereitet.
Die Situation jetzt gerade im Metallkonflikt hier in Freiburg aus gestern, dieses haben 65.000 Arbeiter, Angestellte, Arbeiterinnen gestreikt im Raum Stuttgart. Wie ist es hier in Freiburg einzuschätzen? Wird es hier auch zu Warnstreiks in den Metallbetrieben kommen?
Also ich gehe davon aus, dass es zu Warnstreiken kommt, und zwar ziemlich schnell. Ich gehe eigentlich schon davon aus, dass wir morgen im Bereich Freiburg, der ja auch die Bereiche Emding und Breisgau Hochschwarzwald einschließt, zu Warnstreiks kommen wird.
Das heißt, einzelne Betriebe werden zeitweise vor die Tür gehen?
Ja, das ist richtig so. Je nach, das kann morgen sein, das kann Nachmittag sein. Also es werden dann Flugblätter verteilt. Die IG Metall wird morgens vor den Toren erscheinen und zum Warnstreik aufrufen.
Bist du dir sicher, dass das die Kollegen und Kolleginnen auch befolgen werden?
Ja, ich gehe davon aus, dass zwischenzeitlich alle kapiert haben und alle einfach wissen, dass Warnstreiks notwendig sind, um die doch schon sehr lang stattfindenden Verhandlungen, die eigentlich festgefahren sind, in Bewegung zu bringen.
Nun haben die Arbeitgeber angedroht, sehr martialisch mit Aussperrungen zu reagieren, wenn es zu Streikmaßnahmen kommt. Seid ihr irgendwie von Seiten der IG Metall darauf auch vorbereitet?
Also ich denke schon, wobei im Moment es einfach so ist, dass es um Warnstreiks geht, und ob Warnstreiks wird wohl nicht mit Aussperrungen reagiert werden, sondern das würde erst in der zweiten Phase kommen, wenn eine Urabstimmung stattfinden wird, das könnte so Mitte Mai sein, dann wird es sicher massiv zur Aussperrung kommen.
Das heißt, diese Zwischensituation jetzt bedeutet, Druck zu machen, und wenn der nichts hilft, Vorbereitungen auf Urabstimmung.
Richtig, also der Druck zieht auch dahin, dass diese Woche am 5., so wenn ich das richtig im Kopf habe, hier in Nordwürttemberg-Nordbaden die nächsten Verhandlungen stattfinden, und dort wird sich eigentlich entscheiden, ob es noch weitere Warnstreiks gibt oder ob es dann die Urabstimmung kommt mit dem flächendeckenden Streik.
Wie ist denn die Vorbereitung der Solidarität seitens der Gewerkschaften jetzt, falls es wirklich zur Aussperrung kommt? Das kann man ja nicht von heute auf morgen aus dem Boden stampfen. Gleichzeitig ist ja durch diese Veränderung des § 116 Arbeitsförderungsgesetz jegliche Unterstützung der Streikenden durch Sozialamt, also Sozialhilfe oder Kurzarbeitergeld, gestrichen worden. Gibt es denn da schon die Vororganisierung einer möglichen Solidarität?
Also die gibt es zumindest jetzt mal verbal. Wir haben also dieses Mal in Aktionskomitees, die also in sämtlichen Verwaltungsstellen, in sämtlichen Bereichen auch waren, uns getroffen. Und das geht über die IG Metall hinaus, also die verbale Unterstützung, Solidarität des gesamten DGBs liegt schon vor.
Ja, du betonst das verbal so. Kann ich daraus auch Zweifel stützen, wie das dann nachher in Mark und Pfennig oder in Solidaritätsstreik sich ausdrücken wird, die Unterstützung?
Also weniger in Mark und Pfennig. Also ich denke, da wird es keine Probleme geben. Es wird eher Probleme geben in der persönlichen Unterstützung dann durch zusätzliche Warnstreiks in den anderen Gewerkschaftsbereichen.
Wie können sich denn jetzt Menschen, die sich da engagieren wollen, also auch die Solidarität mitorganisieren wollen, wie können die sich denn da einklinken? Weil ich denke, sowas wie eine Öffentlichkeit ist ja auch eine sehr wichtige Sache. Gibt es da von eurer Seite her Vorstellungen, Vorschläge?
Das ist ja das problematisch, weil die Warnstreiks ja eigentlich erst an dem Tag bekannt werden. Und das heißt also morgens um 5, um 5:30, 6, je nachdem, vor dem Tor zu stehen und zum Streik aufzurufen. Das kann natürlich dann auch heißen, wenn die Mitglieder, also wenn die Arbeitnehmer rausgehen, dann in die Streiklokale sie eben dort zu unterstützen und einfach hinzugehen.
Ja gut, dann hoffe ich, dass wir über Radio Dreieckland dann auch immer aktuell berichten, da wo das jeweilige Streiklokal, der jeweilige Warnstreik denn auch stattfindet. Danke ich dir erstmal.
Ja, es bleibt vielleicht noch nachzutragen, dass insgesamt heute bei diesen 1. Mai-Demonstrationen meiner Einschätzung nach so um die 800 Leute vielleicht unterwegs waren, beim DGB vielleicht so zwischen 400 und 500 und auf dem antifaschistischen Block ungefähr 300 Leute. Ich denke, immer noch recht wenig Menschen in Anbetracht der vielen, die hier in Freiburg wohnen und in Anbetracht auch der zugespitzten Situation im Tarifauseinandersetzungen und auch in Wiedervereinigungsauseinandersetzungen, wo ich das doch ein bisschen enttäuschend finde. Gleichzeitig noch was am Rande, was auch völlig außen vor gelassen wurde, sowohl von DGB als auch antifaschistischen Block. Heute haben auf dem Münsterplatz die Burschenschaftler und zum Teil auch, ich weiß nicht, Burschenschaftlerinnen, zumindest waren auch einige Frauen da, ein öffentliches Frühstück in Farben gemacht. Das heißt, Farben, das sind ihre Streifen, die sie tragen, um zu demonstrieren, dass sie zu diesen Burschenschaften gehören. Die Polizei hatte vorgesorgt, im Regierungspräsidium standen ganze Einsatztrupps, um eventuell die Burschenschaftler, die ja alle rechtsradikale Ansichten vertreten, vor eventuell einer Gegendemonstration zu schützen. Allerdings sowohl der DGB als auch der antifaschistische Block ließ diese Auseinandersetzung aus. Und so konnten die Burschenschaftler recht unbehelligt inmitten von Freiburg öffentlich ihre Farben tragen und auch öffentlich frühstücken. Das ist eine Situation, die nicht immer so war in Freiburg. Es gab Jahre in Freiburg, wo Burschenschaftler es nicht wagten, in der Freiburger Innenstadt offen sich als solche in Erscheinung zu treten, sich erkenntlich sich zum Erkennen zu geben. Und ich denke, das wäre auch ein Feld der Auseinandersetzung im Rahmen des wachsenden Rechtsradikalismus, dort sich drum zu kümmern. Ja, jetzt hatten wir eigentlich noch ein Gespräch aufgezeichnet, was sich mit der Aktion, die Radio Dreieckland selber durchführt, Radio Dreieckland besucht, Weingarten beschäftigt. Allerdings sitzt jetzt schon unser Sprecherraum voll von Taxifahrern, die berichten möchten. Und Taxifahrerinnen, ja, ich habe die einzige Frau, die im Raum sitzt, nicht sehen können, weil da direkt ein Flugblatt an der Scheibe klebt. Also Taxifahrer und Taxifahrerinnen sitzen jenseits der Trennscheibe schon im Studio und warten darauf, euch und Ihnen berichten zu können über den weiteren Verlauf des Taxifahrer- und Fahrerinnenstreiks. Deshalb von mir her jetzt nur ein kurzer Hinweis auf das, was mit der Aktion Weingarten denn von Radio Dreieckland aus geplant ist. Radio Dreieckland wird im kommenden Monat, also jetzt im Mai, schwerpunktmäßig sich thematisch mit dem Stadtteil Weingarten, mit der gesamten Problematik, die es dort gibt, beschäftigen. Dazu gibt es unser neues RDL aktuell. Weingarten hat was andere, Pünktchen, Pünktchen. Das wird euch als Mitgliedern zugeschickt, ist ansonsten auch im Stadtteilbüro Weingarten zu erhalten und in verschiedenen anderen Copyläden und Buchläden. Ja, und es geht darum, dass Radio Dreieckland in Kontakt tritt mit der Bevölkerung, die in Weingarten lebt, dass sie die Themen eben verstärkt aufgegriffen werden, dass aber auch Radio Dreieckland als solches benutzbar wird, weil Radio Dreieckland ja ein Sender ist, der nicht nur über Leute von einem entfernten Studio aus berichten will, sondern sich unter die Menschen, die bei ihnen zu Wort kommen sollen, begeben möchte. Es sollen ja gerade bei uns diejenigen zu Wort kommen, die sonst eher nicht gefragt werden. Dazu wird es verschiedene Schwerpunktsendungen in nächster Zeit geben, zum Beispiel im Info, also immer abends zwischen 18 und 19 Uhr, wird es jeweils dienstags und freitags Schwerpunktsendungen zu verschiedenen Bereichen von Weingarten geben, zum Beispiel zur Frage des Rieselfelds, zum Beispiel zur Frage der Kinderbetreuung und Kinderversorgung in den verschiedenen Kinderbetreuungseinrichtungen, zum Beispiel zur Frage der Flüchtlinge und Asylbewerber, die in Weingarten untergebracht sind und so weiter. Darüber natürlich viele Kurznachrichten, Kurzmeldungen auch über das Leben im Stadtteil, über das, was im Stadtteilbüro stattfindet. Darüber hinaus wird es auch in den anderen Sendungen von Radio Dreieckland, zum Beispiel im Jugendmagazin, im Kinderradio, im Debattenplatz, in der Öko-Sendung und so weiter, wird der Stadtteil Weingarten aus verschiedenen Gesichtspunkten im Mittelpunkt stehen. Und ich hoffe, dass viele Hörerinnen und Hörer sowohl diesen Sendungen zuhören werden, als auch sich in Weingarten mit uns in Kontakt treten werden. Wir werden auch immer samstags mit Ständen im Einkaufszentrum in Weingarten vertreten sein und hoffen darüber, dass der Stadtteil, der ja oft so zur Seite geschoben wird in offiziellen Mitteilungen, dass der bei uns in den Mittelpunkt rückt. Soweit unsere Kurzinformation zum Stadtteil Weingarten und der Aktion Radio Dreieckland besucht den Stadtteil.
Ja, kurz zu dem, worum es jetzt gehen soll, dem Streik der Besatzung der Firma Kern, der Firma Taxi Kern. Seit diesem Montag um 7 Uhr ist die Taxifahrerschaft der Firma Taxi Kern im Streik. Gleichzeitig folgte darauf eine sofortige Aussperrung der Fahrer durch den Chef, Herrn Gerhard Kern. Gleichzeitig aber auch waren keine Fahrer der Firma Kern auf Freiburgs Straßen, sofern Wagen überhaupt auf Freiburgs Straßen der Firma Kern zu sehen waren, wurden sie gefahren von Unternehmern der anderen Firmen der Freiburger Taxigenossenschaft, die dabei ist, sich zu konstituieren. Worum geht's? Kurz, es geht darum, dass die Fahrerinnen und Fahrer der Firma Kern beim Beitritt der Firma zu der Genossenschaft massive Lohnkürzungen für sich und auch für die übrigen Fahrer befürchten. Es geht bei der Genossenschaft darum, dass durch eine fehlende Wageneinsatzplanung viel zu viele Autos auf der Straße sein werden, aufgrund des finanziellen Drucks, der sowohl auf der Konkursfirma Dettinger lastet, als auch auf anderen kleineren Firmen. Viele Wagen auf der Straße bedeutet wenig Umsatz pro Wagen und bei der in Freiburg üblichen und gängigen Bezahlung der Fahrerinnen und Fahrer durch Umsatzbeteiligung heißt dies ganz einfach eine Lohnkürzung, das heißt weniger Lohn. Außerdem geht es bei dem Streik auch um Verbesserung der Arbeitsbedingungen. So ist vielen sicherlich bekannt, dass in Freiburger Taxigewerbe nach wie vor 12-Stunden-Schichten keine Seltenheit sind. Wenn man also heute beim DGB für die 35-Stunden-Woche kämpfte, so können Taxifahrerinnen und Fahrer nur sagen, 60 Stunden sind genug. Und außerdem auch die Lohnbedingungen alles andere als befriedigend sind. So unter anderem auch unter den Forderungen der Fahrerinnenschaft der Firma Kern 12 Mark Stundenlohn Grundlohn plus 25% Umsatzbeteiligung. Außerdem, nicht zuletzt, geht es auch um bessere Bedingungen in der Genossenschaft zu erreichen, um Mitbestimmung der Fahrer in den Genossenschaftsgremien, das heißt im Aufsichtsrat und auch im Vorstand der Genossenschaft. Seit Montag also, ich werde gerade verbessert, nicht im Vorstand, sondern
in der Generalversammlung.
In der Generalversammlung der Genossenschaft, ja. Seit Montag also sind die Fahrerinnen und Fahrer im Streik. Heute am 1. Mai waren die Fahrerinnen und Fahrer auch aktiv bei der Demonstration des DGBs. Es war also ein Stand bei der ÖTV der Fahrerschaft. Es war außerdem auch ein Bus, wo Getränke verkauft wurden. Und die Fahrerinnen und Fahrer sind mit der Streikkasse durch die Leute gegangen, um Gelder für die Streikkasse zu sammeln und um auch zu sehen, wie die Stimmung bei den Nichtfahrern ist. Dazu ein paar kurze Eindrücke von heute Nachmittag, wo als wir Fahrerinnen befragten zu der Stimmung auf dem Gelände.
Die Erfahrungen hier auf dem DGB-Fest waren eigentlich durchweg positiv. Es liegt wohl an dem Tag und an den Leuten, die hier sind. Die haben reichlich gespendet und stellen sich wohl schon zum größten Teil hinter die Aktion.
Ja, man hat ja oftmals von vielen auch gehört, dass also der Streik auch von Außenstehenden, gerade auch von Fahrgästen, ziemlich unterstützt wird. Hast du auch so die Erfahrung gemacht?
Ja, damit wurde ich jetzt bisher nicht konfrontiert mit. Also außer noch während der Zeit, wo ich gefahren bin, dass die Leute sich eigentlich dahinter stellen, dass wir gegen die Bedingungen, mit denen wir konfrontiert werden, also uns dort unterstützen. Das nächste Mal bewerte ich das positiv, dass die in ihrem Rahmen und in der Rolle dieser Spiele da auch unterstützend wirksam sind. In Details, wenn man es diskutieren wird, würde wahrscheinlich schon große Differenzen auftreten, ne, weil die sind halt schon in ihre Formalkram eingebunden und da würde Differenzen auftreten. Und das, dass wir das Gebäude zur Verfügung gestellt kriegen, die Infrastruktur von der ÖTV zur Verfügung gestellt kriegen, ist schon mal durchweg positiv.
Die Stimmung ist noch recht positiv. Die Streikfront steht. Bisher haben wir noch keine Streikbrecher. Und wir denken, dass wir die Sache noch durchhalten können. Hoffen, dass wir bald in Verhandlungen treten können mit unseren Genossenschaftschefs. Und dass wir bis dahin noch weiteres Potenzial aufrechterhalten können.
Gestern habt ihr ja so eine Aktion hier in Freiburg in den Kneipen gemacht, vor allem im Stadtteil Haslach. Ein vielbesuchter Stadtteil von Taxis, da dort viel Taxi gefahren. Was habt ihr denn da für Erfahrungen gemacht? Wie haben die Leute in den Kneipen darauf reagiert, dass ihr dort mit einer Kasse rumgeht und gar Geld wollt für einen Streik, der doch dazu illegal ist?
Zuerst mal waren sie sehr ablehnend, wollten es gar nicht, als sie uns erkannt haben oder gesehen haben, wie wir aussehen, uns in die Kneipen hineinlassen. Dann allerdings, als sie erfahren haben, dass wir Taxifahrer sind, zumal es ja die meisten Kundschaft, meistens Kundschaft von uns war, waren sie dann doch recht positiv gestimmt, fanden Streik sowieso mal gut und haben auch fleißig in die Streikkasse einbezahlt. Das heißt, eher eine positive Resonanz. Vor allem.
Ja, soweit also die Stimmung heute Nachmittag beim 1. Mai. Ich darf jetzt hier im Studio vier Fahrerinnen und Fahrer, also eine Fahrerin und drei Fahrer, begrüßen, und zwar sowohl aus der streikenden Firma Kern, als auch ein Fahrervertreter von einer anderen Firma, der Genossenschaft. Wie schaut es aus eurer Sicht, wie ist die Stimmung unter den Streikenden? Steht der Streik? Geht es noch weiter?
Ja, der Streik steht auf jeden Fall. Wir hatten heute Nachmittag nochmal ein Treffen von den Fahrern und Fahrerinnen. Gestern war er sehr erfolgreich. Wir haben gestern, also nachdem die Herren Unternehmer da für uns angesprungen sind und Streikbrecher gespielt haben, dann gesehen, dass ab abends, also dieses Unterfangen nicht mehr möglich war. Die waren abends dann einfach auch so fertig, dass sie die Nachtschicht dann nicht auch noch dranhängen konnten. Das heißt, ab abends 7 Uhr haben wir dann überhaupt keinen Kernwagen mehr auf der Straße gesehen. Das wurde dann so geregelt, dass die Aufträge zur Genossenschaft rübergegeben wurden, wo es aber auch Schwierigkeiten gab, die dann zu bewältigen. Also es gab riesige Wartezeiten und das Geschäft der Firma Kern ist auf jeden Fall am gestrigen Tag zusammengebrochen.
Ja, Schwierigkeiten, die Aufträge zu bewältigen. in den Firmen der Genossenschaftszentrale. Dazu kam sicherlich auch, dass es Unterstützung auch unter Fahrerinnen und Fahrern der Genossenschaftszentrale gab. Wie sahen die aus?
Ja, es wurden halt keine Aufträge zum Teil gefahren von einigen Fahrern, die daraufhin dann nachmittags, am Montagnachmittag ausgesperrt wurden.
Das heißt also auch bei der Genossenschaft, die nicht, wo die Fahrerinnen nicht im Streik sind, wurden Fahrer ausgesperrt, weil sie sich geweigert haben, Streikbrecher zu spielen.
Ist weil sie sich geweigert haben, Aufträge zu fahren, von denen man nicht wusste, sind sie jetzt von der Firma Kern oder nicht. Und diese Streikbereitschaft weitet sich aus. Also es sind nicht mehr die anfänglich wenigen, sondern es werden eigentlich immer mehr.
Ja, und dazu muss man sagen, dass auch aus anderen Firmen noch, sind ja noch nicht alle Firmen der Genossenschaft angeschlossen, bekannt wurde, dass keine Aufträge der Firma Kern gefahren wurden, dass sich teilweise die gesamten Firmen weigern, Aufträge der Firma Kern zu fahren und Streikkassen aufgestellt wurden, die jetzt doch schon einiges eingebracht haben zur Unterstützung direkt für den Streik.
Ja, selbst der OB Böhme hat heute gespendet.
Zwar nicht gerade viel, aber immerhin.
Ja. Ja, es ist halt so, dass von den 4 Zentralen, die jetzt nicht in der Genossenschaft schon integriert sind, 3 sich über den ganzen Tag und auch nachts geweigert haben, Kernaufträge zu fahren. Und das hat natürlich den Druck dann auf Kern bzw. die Genossenschaft, die Aufträge fahren sollte, dann enorm verstärkt. Die konnten es einfach nicht mehr loswerden dann im Laufe des Tages.
Können Sie vielleicht noch mal ganz kurz eure Grundforderung oder beinahe hätte ich gesagt eure Kernforderung erklären, um was es da geht bei dieser Wageneinsatzplanung, wieso jetzt auf einmal eine Wageneinsatzplanung gemacht werden soll in dieser Genossenschaft? Gab es das nicht bisher auch immer schon oder wie wurde denn das bisher gehandhabt? Wieso jetzt eigentlich eine Wageneinsatzplanung gerade?
Ja, Kernforderung und Grundforderung, das könnte man vielleicht sogar gerade mal unterscheiden. Es ist ja so, dass jetzt die Fahrerschaft der Firma Kern in Streik getreten ist mit einer zweiteiligen Forderung, also entweder oder. Das eine ist eben die Grundforderung, die auch alle anderen Genossenschaftsfahrer dann betrifft. Das ist die Wageneinsatzplanung. Und da ist eben der Grundbestandteil darin, dass zunächst mal geguckt werden muss, dass pro Schicht nur so viel Wagen rauskommen, wie auch ungefähr Aufträge, also dass nur so viel Wagen fahren, wie dann die einzelnen Fahrer dann einfach noch bewältigen können, aber so, dass sie nicht rumstehen. Das heißt, sie sind umsatzbeteiligt bezahlt. Die Effektivität von jedem Wagen muss gesteigert werden.
Muss es vielleicht einfach mal kurz erklären, was es heißt, umsatzbeteiligt bezahlt. Wenn jemand eine Stunde oder zwei Stunden irgendwo steht mit seinem Wagen, hat er eine Stunde oder zwei Stunden einfach nichts verdient.
Genau. Und jetzt kann man halt damit auffangen, dass man mal guckt, wie viele Aufträge die Genossenschaft hat, wenn sie mal steht, und dass nach dieser Auftragslage einfach die Wagen belegt werden. Das hieße dann, dass pro Wagen ausreichend Umsatz zusammenkommt, dass man von diesem Umsatz dann auch den Fahrer bezahlen kann. Das ist also im Grunde auch eine Forderung, die die Firmen in ihrer eigenen Wirtschaftlichkeit unterstützt. Also das ist für die ja auch nicht so ohne weiteres okay, wenn die Wagen am Ende von der Schicht mit 150 Mark nach Hause kommen, wo der Fahrer dann theoretisch 120 davon braucht, damit er ordentlich bezahlt ist. Also teilweise ist es auch eine Forderung, die das gesamte Gewerbe auf bessere Beine stellen würde, die wir da stellen. Und es wird halt gerade auch von vielen Firmen erkannt. Ja, es gibt ja da 3 Firmen, Herrcher, Chebi und Dressmann, die der Genossenschaft beigetreten sind, aber der eine schon einen Tag nach dem Beitritt diese Geschichte erkannt hat, dass es unter den Bedingungen, wie die Genossenschaft arbeiten soll, einfach wirtschaftlich gesehen nicht tragbar ist. Und die 3 sind inzwischen auf der gerichtlichen Ebene, wieder aus der Genossenschaft rauszukommen. Aus ihrer Unternehmersicht, also das ist dann gar nicht mal die Sache der Fahrer nur, sondern auch die Unternehmen werden da in Schwierigkeiten kommen, wenn so gearbeitet wird, wie das jetzt im Moment geplant ist.
Denn worauf führten ihr das dann zurück? Warum die Unternehmen sich wehren gegen eine effektive Wageneinsatzplanung? Das heißt, dagegen, dass also pro Auto, pro Taxi genügend eingefahren wird, damit sowohl Fahrer als auch Unternehmer verdienen können?
Ja, eine Sache ist zum Beispiel die, dass jedes Fahrzeug, das am Funkbetrieb teilnimmt, pro Monat Geld bringt für die Genossenschaft. Also kann es nicht im Interesse der Genossenschaft sein, dass möglichst wenig Fahrzeuge da sind, sondern dass möglichst viele da sind. Der Genossenschaft selber ist es erstmal egal, ob jetzt für das einzelne Fahrzeug viel zu tun ist oder wenig. Es ist da und es zahlt Funkgebühren.
Hm. Naja, das ist eben die Genossenschaft. Das sind jetzt im Grunde für uns plötzlich zwei Firmen relevant. Also bisher war es halt der Chef, der die ganze Sache organisiert hat. Jetzt ist es so, dass der Chef für unsere Bezahlung zuständig ist. Aber die Genossenschaft, die praktisch eine getrennte Firma ist von unserer eigenen, ist dafür zuständig, wie viele Wagen rauskommen und wie verteilt wird. Von daher ist es jetzt eine komische Sache, dass eigentlich die Genossenschaft letztendlich mit der Politik, wie viele Wagen sie da auf die Straße schickt, unsere Löhne bestimmt. Weil je mehr Wagen, je weniger Umsatz pro Wagen und daher auch weniger Lohn pro Fahrer. Und es ist jetzt ganz schwierig da. Wir bestreiken jetzt unseren Chef und das Komplizierte daran ist, dass er alleine diese Genossenschaftspolitik natürlich auch nicht verändern kann, obwohl er Aufsichtsratsvorsitzender ist. Es wird darauf ankommen, jetzt vor allem im Laufe dieser Woche, es gibt am Samstag eine Generalversammlung und in diese Woche muss also ganz massiv dieses Thema auf diese Generalversammlung nochmal mit diesen einzelnen stimmberechtigten Genossen in der Generalversammlung diskutiert werden, weil letztendlich nur die Generalversammlung eigentlich eine Wageneinsatzplanung beschließen kann. Und von unserem Chef, der Streikkern, der hat noch diese Komponente, dass es von ihm nicht verlangt werden kann, dass er diesen Termin 7.5., wo wir angeschlossen